herzlich willkommen zu Och Menno, Double Trouble, Gimli Glider und Air-Scooter oder Air-Scooter und Gimli Glider. Ja, man fragt mich, Bugspriet fragt mich, wie lange dauert es, bis eine bescheuerte Nachricht bei mir im Podcast auftaucht, ja. Ungefähr so lange, bis man mich darauf hingewiesen hat. Heute Musik April Art und League of Distortion. Bands, die ich gerne mag. Beide Double Trouble. Wir machen nämlich eine Doppelfolge draus. Gimli Glider hatte ich eine Zeit lang schon auf dem Zettel und den Air-Scooter haben wir jetzt mal dazugehauen. Aber erstmal vorweg eine kleine Hausmeisterei. So allgemein. Ich bin gerade ein bisschen im Stress mit der Arbeit. Das liegt halt am Job. Und es kann jetzt passieren, dass Folgen ausfallen. Es sei denn, und das ist jetzt genau der Punkt, an meine Podcast-Freunde. Ich weiß, einige von euch hören diesen Podcast. Wenn ihr Bock habt, nehmt meine Folge auch im Menno auf. Ich würde gerne einen Backlog schaffen mit Sonderfolgen. Also quasi, ne, wenn ihr Bock habt, mal eine eigene auch Menno-Folge aufzunehmen oder so, dass ich die dann mal in den Feed hauen kann, weil, wie gesagt, auch Menno ist, es geht um irgendetwas, was schief geht und jeden Mittwoch kommt eine Folge raus. Das ist bei mir der Plan und diesen jeden Mittwoch kommt eine Folge raus, würde ich ungern, nur weil irgendwer weggecybert wurde, aufgeben. Deswegen wäre es halt cool, noch ein paar Folgen in der Reserve zu haben. Das schaffe ich gerade selber nicht aufzunehmen. Also wenn ihr Bock habt oder so, dann gebt mir doch mal eine Folge rüber oder schreibt mich mal an. Und ich mache das jetzt nicht auf Mastodon groß öffentlich, sondern nur die Leute von euch, die das jetzt auch hören, fühlt euch angesprochen. So, zurück zu Double Trouble. Es geht um den Air-Scooter. Air-Scooter ist, wenn man deren Webseite glauben kann, das geilste, modernste und überhaupt das tollste persönliche The Ultimate Hybrid Electric Personal Aircraft. Das Ding ist halt ein Multirotor-Drohne mit Hybridantrieb. Das heißt, sie verbrennt Benzin, um dann halt Strom zu generieren. Und hat auch total geile Spezifikationen. Maximal 63 Meilen pro Stunde schnell, 2 Stunden Flugzeit, 130 Kilogramm, ich grob umgerechnet, das sind ja wieder Pfund, Zuladung, also ich könnte alleine rein, total geil, und hat 5 Gallonen Benzin dabei, also so, und oh, da tolle Videos, wie man da dann über irgendwelche Seen fliegt und so, und man braucht halt noch nicht mal eine Pilotenlizenz, wenn man die Werbevideos sich angucken kann. Ja, das ist total geil, man braucht noch nicht mal eine Pilotenlizenz. Ja, man braucht auch für Orgonitstrahler keine Baugenehmigung, obwohl die so genial sind, dass sie einem den ganzen Himmel frei blasen. Es ist halt so, dass wir hier wieder alle Probleme, auch diese Flugtaxis und so haben. Wir haben das Ding hat irgendwie, wie viel, 16 Rotoren oder so, ich keine Ahnung, habe nicht gezählt. Ordentlich. 1, 2, 3, 4, egal. Also Multirotor, genug sich drehende Geräte dran, keine Ahnung, wie viele Rotoren das Ding jetzt genau hat, ist. Und der Air-Scooter selber, der ist zurzeit auch nur so quasi als, naja, du kannst den bei uns kaufen, wenn du ein Flight Center sein willst und so. Und dieser Air-Scooter wird halt jetzt beworben als, oh, total toll, du kannst da überall starten und landen mit und total toll und bla. Und der Zapata, der Erfinder, wollte damit über den Ärmelkanal. Und es gibt jetzt ein schönes Video, wie er eine safe Notwasserung, wie er es so schön bezeichnet, in dem Ärmelkanal hinlegt, weil es ein Problem gab. Also gut, er wurde begleitet von einem Boot. Also deswegen war es dann auch eine safe Notwasserung. Einfach so ins Wasser zu platschen, halte ich jetzt nicht unbedingt für safe. Persönlich, aber man kann da ja anderer Meinung sein, wenn man so 5 bis 10 Kilometer vor der Küste ist, ob das persönlich jetzt eine sichere Geschichte ist oder nicht. Ich war 12 Jahre bei der Marine. Ich halte alles größer als eine Pfütze irgendwie als unsicher. Also ohne richtige Vorbereitung gucke ich mir noch nicht mal eine Pfütze tief näher an. Also ich halte das persönlich für relativ unsicher. Aber gut, muss man persönlich einschätzen. Dieser Absturz ist halt einfach genau das Problem bei diesen ganzen Multirotor-Geschichten. Ja, noch gibt's da keine Regulierung und noch kannst du das Ding ohne Pilotenlizenz fliegen. Geil. Aber du hast halt auch keinerlei Backup. Du hast keinerlei Möglichkeiten, anders als durch diese Rotoren dich in der Luft zu halten. So. Das ist halt problematisch, wenn was schief geht. Dann geht's halt richtig schief. Und das kann man halt, also erstens diese ganze Umrechnung, Pfund, Gallonen und so, ist total für den Arsch. Wo man das aber auch nochmal sehen kann, ist beim Gimli Glider. Ne? Dem Gimli Glider ist halt hier, was, wie heißt es, Segelflugzeug. Das Gimli Segelflugzeug ist eigentlich gewesen Air Canada Flug 143, eine Boeing 767-233, ja, eine zweimotoriger Jumbojet. Das Ganze ist passiert halt schon vor einiger Zeit, nämlich am 23. Juli 1983. So, und da ist es halt so gewesen, dass diese Serie der 767 hatte halt ein bekanntes Problem mit ihrer mit den sogenannten Fuel Quantity Indicator Sensor, FQIS. Der FQIS, der soll halt eigentlich messen, wie viel Benzin, Treibstoff hast du denn in deinem Flieger. So. Und das Ding hat hin und wieder mal ausgesetzt. So, und das haben sie halt festgestellt, dass der kaputt ist und haben dann gesagt, ja, der muss da, repariert werden. Und dass der Backup, den man da hätte einbauen können, der war halt leider auch nicht funktional. Also hat man aufgeschrieben, Backup non-functional. So schriftliche Übergabe von Problemen ist halt manchmal problematisch. Und da hat die Wartungscrew gesagt, oh, der Backup ist nicht funktionabel. Gut, dann machen wir mal den Backup aus. Also weil natürlich hat das Ding zwei Sensoren. Der Hauptsensor war halt kaputt und den Backup-Sensor, den man hätte einbauen können, war auch kaputt. Also hat man den funktionalen Backup-Sensor ausgeschaltet. Völlig logisch, ne? Also das ist ja jetzt völlig im Rahmen dessen, was man so erwartet. Ne? Und man schaltet ja dann halt den Backup aus, wenn das steht, das Backup ist kaputt. So, und deswegen waren jetzt beide Sensoren kaputt oder aus. Und aber es ist ja kein Problem. Man kann ja immerhin mit so einem Peilstab die Menge an Benzin in so einem Flugzeug messen. Ne? Man hat ja immerhin noch das mechanische Backup. Man soll den Sensoren ja nicht vertrauen. Über Peilstäbe und den Zweiten Weltkrieg gibt es eigentlich auch nochmal eine Folge in der Planung. Mal sehen, wann wir dazu kommen. Und man muss halt in den Computer, wenn man jetzt das mit dem Peilstab macht, muss man noch die Menge an Benzin in den Computer eingeben. Der Computer, es ist ein Airbus gewesen, nee, ein Boeing. Boeing hat da in Kilogramm gearbeitet. Und die Amerikaner haben da in Gallonen so gedacht und die Kanadier, ne? Weil Kanada ist ja so mischmetrisch. Und damit hat das Flugzeug nur 43% des eigentlich geplanten Sprits an Bord gehabt. So, und die wollten eigentlich fliegen von Montreal nach Edmund, ja, also zwei Städte in Kanada. Und mit 43% des Benzins schafft man halt die Strecke nicht. Ich weiß, es heißt Kerosin, aber irgendwie so ein bisschen Blutdruck bei einigen muss ja auch kommen. Es waren insgesamt 69 Personen an Bord, ne, 61 Passagiere, 8 Crew. Und dann, ne, man ist von Montreal gestartet und dann stellte man fest, das ist halt ein bisschen wenig Treibstoff an Bord. So. Ne, dass man halt auch nicht mehr, und das Problem war halt natürlich, wie gesagt, diese Mixed Fuel, also so nach Motto imperiale Einheiten versus Kilogramm. Und man dachte, ja, wir haben ja genug. Wups, nee. Ja, man startete und dann Captain Robert Bob Patterson und der Erstoffizier Maurice Quintal, die stellten dann halt so fest, wir haben halt ein Problem, weil das ist halt ein komplett neues Flugzeug, wie gesagt, komplett metrisch. Alle anderen Flugzeuge bei Air Canada haben immer noch das, ihren Verbrauch gerechnet in Pound Liters und sie haben halt Kilogramm Liters gerechnet. Damit hatten sie halt falsche Menge dabei. Und sie waren halt kurz nach 8 Uhr kanadischer Zeit, waren sie halt gerade über dem Red Lake in Ontario auf gut 12.500 Metern Höhe. Das dann auf einmal sagt, wir haben halt auf der linken Seite ein Problem mit dem Treibstoffmenge. Okay, da haben sie sich gesagt, okay, wir haben hier so ein Problem vielleicht mit unserer Pumpe, aber naja, die Pumpe brauchen wir auch nur als Backup, weil durch die Schwerkraft fließt der Treibstoff von sich aus in die entsprechenden Triebwerke. Also haben sie den Alarm weggedrückt und haben sich gedacht, das passt ja schon. Ein paar Sekunden später ging auf der rechten Seite der Treibstoffalarm an. Und dann haben sie sich gesagt, okay, wir haben hier ein Problem. Wir sind gerade so in der Nähe von Winnipeg in Manitoba. Lass uns doch mal dann nach Winnipeg fliegen. Da haben wir ja noch genug Sprit und so dabei. Dann können wir da landen und dann können wir gucken, was das Problem mit unserem Treibstoffsystem ist. Ja, als sie gerade sich gedacht haben, wir wollen nach Winnipeg fliegen, ging dann halt das linke Triebwerk aus und haben sich gedacht, okay, wir landen jetzt mit einem Triebwerk in Winnipeg. Das ist jetzt halt auch ein bisschen nervig, aber kriegen wir hin. Haben sie halt Winnipeg angefunkt und haben gesagt, ja, hier, wir machen jetzt eine Notlandung, nur noch ein Triebwerk. Und während sie da halt noch am quasi telefonieren sind, gab es auf einmal ein Bonk, alle Maschinen sind aus. Und der Alarm für alle Triebwerke sind ausgefallen. So, und man hat halt bei einem Airbus bei einer Boeing nie erwartet, bei einer 767, dass eine 767 ohne Triebwerk unterwegs sein könnte. Deswegen wurde es auch bei den Piloten nie geübt. So, jetzt hatte man auch erstmal kompletten Verlust aller Elektronik. Und Luftcontroller hatten dann halt auch keine Möglichkeit mehr, dieses Flugzeug zu tracken, weil halt der Transponder auch ausgefallen ist. Und da ist es halt so, dass es noch ein paar notbetriebene Batteriesysteme gab, so für Notflug. Und sie haben da halt aber bei den Notflug-Sachen auch nie einen Vertical Speed Indicator, also eine Geschwindigkeit über Grund, ein Steig- oder Sinkratenmesser. Der war nicht batteriebetrieben dabei. Und damit konnte man halt jetzt auch nicht sagen, okay, scheiße, ich weiß jetzt noch ungefähr, wie weit so die Gleitzahl meiner Boeing ist, ne? Also, weil jedes Flugzeug, das einen Meter fällt, durch die Tragflächen produziert ja eine gewisse Strecke nach vorne. So, und jetzt ist es natürlich so, dass die, je nachdem, wie groß die Gleitzahl ist, desto weiter kannst du halt gleiten. Sie wussten halt, okay, wir haben hier so eine gewisse Gleitzahl und wir wissen jetzt aber nicht, wie weit wir fliegen können. Sie waren jetzt halt schon auf 10.000 Meter Höhe und dann sind sie halt, okay, wir brauchen jetzt halt erstmal unsere Notfallliste. Sind durch die Papierhandbücher im Cockpit schnell durchgeblättert und haben festgestellt, keiner hat einen Prozess geschrieben, wie man eine 767 ohne beide Triebwerke landet. Hat sich nie einer darüber Gedanken gemacht. Jetzt gab es einen großen Vorteil. Captain Pearson selber war ein begeisterter Segelflieger. Und deswegen war er halt damit vertraut, wie man ein Fluggerät auf den optimalen Gleitpfad leiten kann. Also hat er jetzt angefangen, die 767 wie ein kleines Gleitflugzeug, Segelflieger zu gleiten. Er ist dann halt extra so geflogen, dass er halt die Reichweite maximiert, während sein Co-Pilot dabei versucht hat, rauszurechnen, ob sie denn noch Winnipeg erreichen. Und der hat halt gesagt, naja, ist okay, wird wahrscheinlich nicht reichen. Die Controller in Winnipeg konnten jetzt über das Notfunksystem angefunkt werden und konnten dann mit dem Radar messen, wie weit sie sind. Und man hatte dann halt ungefähr eine Gleitratio rausgekriegt, dass man ungefähr 12:1 gerade dabei ist. Also optimalerweise könnte man theoretisch mit einer 767 20:1 erreichen, aber das wäre ohne Passagiere mit allen Instrumenten funktional und so. Und wie gesagt, der Captain war so erfahren, dass er immerhin noch eine 12:1 hingekriegt hat. Ein gutes Segelflugzeug schafft übrigens so 70:1 und mehr. Teilweise. Und da hat er dann gesagt, okay, pass mal auf, wir brauchen unbedingt einen Notlandeplatz. Und fiel dann halt auf, dass es da noch die Royal Canadian Air Force Station Gimli gibt, auf dem Weg nach Winnipeg. Das ist halt ein alter Trainingsstützpunkt, wo halt der Captain Quintal selber zu seiner Zeit als Luftwaffenpilot selber trainiert hat. Und dachte er so, okay, komm, die Basis ist jetzt nicht mehr in Benutzung, aber ich kenne die, da bin ich früher gelandet, lass uns doch dahin fliegen. Und da haben die Controller gesagt, ja, gute Idee, das ist noch bei uns auf den Karten drauf, lass dahin fliegen. Was beide Parteien nicht wussten, ist, dass man mittlerweile Gimli umgebaut hat in einen Racetrack. Also man hat dort eine Rennstrecke draus gemacht, nämlich den Gimli Motorsports Park. Ja, da gab es dann halt eine Go-Kart-Strecke, einen Drag Race-Strip, einen normalen Rennkurs. Und während die da gerade hinflogen, war gerade ein Motorrennen unterwegs. Da sind halt der ganze quasi ehemalige Flugplatz war voll von ja, Auto-Enthusiasten und Leuten in ihren Campervans. Und jetzt auf einmal kommt halt eine 767 angeflogen. Und das Problem war auch, dass man zwar eine Notturbine hat, nämlich so eine Notgenerator, durch der halt ausklappt, wenn ne, Strom weg ist. Und da Luftstrom, der am Flugzeug vorbeigleitet, eine Turbine antreibt und damit Strom produziert. Jetzt ist natürlich die Landung dadurch schwieriger geworden, dass die Maschine immer langsamer wurde, dadurch natürlich der Generator immer langsamer drehte und immer weniger Strom zur Verfügung stand. Jetzt hat man über die Schwerkraft die Fahrwerke ausgefahren. Das hat auch funktioniert mit dem hinteren, also das Hauptlandefahrwerk ist ausgefahren, aber das Nasenfahrwerk ist nicht vernünftig ausgefahren. Das wusste man aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Jetzt ist man halt angeflogen und die Piloten merkten, okay, wir sind zu hoch und zu schnell. Und wir können jetzt aber auch nicht vernünftig nochmal groß umdrehen. Weil dafür ist das Ding einfach zu unhandlich und wir kriegen es halt einfach nicht mehr gesteuert. Also hat er sich versucht, okay, wir machen durch Flugbewegung, versuchen wir halt mit einem Gleitermanöver, das sogenannten Forward Slip, das Ganze zu reduzieren. Quasi indem man ein wenig den Gleiter normalerweise querstellt, um langsamer zu fliegen. Das funktioniert mit kleinen Flugzeugen. Man gibt das Ruder in die eine Richtung und die Ailerons in die andere Richtung. Und dadurch erhöht man halt den quasi den Luftwiderstand und wird langsamer. Das macht man eigentlich normalerweise nicht mit einer 767. Er hat es dann trotzdem gemacht. Das Problem war allerdings, durch das Querstellen war jetzt auf einmal weniger Saft auf dem Generator. Das hat halt das Problem gemacht, dass es halt auf einmal weniger Hydraulik, Flüssigkeit im System war, womit dann die Kontrollen noch schwieriger wurden. Die Leute am Boden kriegten das auch gerade kaum mit, weil ein 767 ohne Motoren ist übrigens erstaunlich leise. auf einmal sah man dann halt auf 300 Meter Entfernung Flugzeug auf sich zukommen. Es war halt auch da, dass es da halt einige Leute, zu unter anderem noch ein paar Kinder mit Fahrrädern auf der entsprechenden Landepiste unterwegs waren. Jetzt gab es aber einen großen Vorteil, dass man ja diesen Landeplatz umgebaut hatte zu einem Drag Race Strip und dass das Frontfahrwerk kaputt war. Und die Maschine landete jetzt so, dass sie quasi auf der Leitplanke des Drag Race Trips drauf landete und der Patterson sah die Kinder auf der Landebahn, hat voll auf die Eisen gedrückt, hat voll gebremst, dadurch sind dann aber hinten bei ihm noch ein paar Reifen geplatzt, dadurch gab es mehr Reibung und halt das Nasenfahrwerk ist zusammengeklappt. Und damit sind sie dann halt auf dem Boden langgeschraubt. Und dann sind sie halt in diese entsprechenden Leitplanken noch auch reingerutscht und dadurch sind sie halt insgesamt relativ schnell zum Stehen gekommen. Weil er halt nochmal mit dem etwas Bremsen und so weiter sind sie halt durch die Leitplanken innerhalb kürzester Zeit zum Stehen gekommen. Insgesamt sind sie 17 Minuten mit der 767 Segel geflogen. Und es gab halt nur 10 Verletzte. Dadurch sind halt ein paar Verletzungen passiert, als man das Flugzeug verlassen hat. Dadurch, dass es jetzt ein bisschen schräg stand, sind ein paar Leute gestolpert und so weiter, weil die Heck-Notrutsche zu kurz war, weil Schwanz des Flugzeuges jetzt auf einmal in der Luft stand. Und dadurch gab es halt einige kleine Probleme. Jetzt hat man danach sofort umgestellt, alle Canada Air Flugzeuge auf nur noch Kilogramm basiert. Und das waren halt einfach insgesamt sehr viele Fehler, was die Wartung des Flugzeugs anging. Falsche Vordrucke und so weiter. Und diese Misskalkulation und so weiter, da gab es halt einige Fehler. Und auch einfach, wie gesagt, Mathe ist halt schwer. Und danach gab es halt einige Probleme. Der Captain wurde halt erstmal im Rang reduziert für 6 Monate und der erste Offizier wurde erstmal auf 2 Wochen unbezahlten Urlaub gesetzt. Die Wartungscrew wurde auch erstmal gegroundet und dann hat man das halt ganz untersucht. Peterson und Quintel haben danach allerdings auch einen kanadischen Diploma für Outstanding Airmanship gekriegt. Man hat nämlich da versucht, in Simulatoren diesen ganzen Sachen nochmal nachzustellen und andere Crews von Air Canada haben es nicht hingekriegt, im Simulator ein Flugzeug so zu landen, wie die beiden es hingekriegt haben. Das Flugzeug selber wurde in Gimli kurz repariert und ist dann danach nach Winnipeg geflogen worden und danach auch komplett repariert und weiter benutzt worden. Die Passagiere selber haben den Gimli Glider Club gegründet. Da sind bis heute quasi da ein wenig in Kontakt, die Überlebenden. Und das ist halt so der Punkt. Man hat halt bei solchen Flugzeugen und so, hat man halt noch gewisse Sicherheitssysteme. Ne? Eine Turbine, die rausfällt, mit der man noch ein bisschen Strom und Hydraulik produzieren kann. Man hat Notbatterien. Man hat noch seine Flügel, die einen tragen. Bei solchen Air-Taxis und so ist das halt leider nicht der Fall. Und das ist halt, vielleicht nicht ganz so clever bei Unfällen. Ja, Gimli Air Glider ist halt ein extrem cooles Gerät. cooler Unfall, auch wenn es halt wieder nur interessant ist, dass halt Mathe hart ist. Ne? Wir haben imperiale Einheiten und Kilogramm und so. Könnte man jetzt stundenlang noch drüber reden, was da alles an Fehlern da sind. Aber ja, es sind so diese Probleme. Ne? Der eine schreibt eine Zahl auf, meint die eine Zahl in der einen Einheit, der andere meint eine andere Einheit. Oh, pump, Knall, Buff und schon fällt ein Flugzeug aus dem Himmel. Naja, passiert. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr euch die Folge gefallen hat, lasst mir wie immer gern Kommentare da, entsprechende Links und so finden. Solltet ihr unten in den Shownotes finden. Sollte euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch einen Airbus oder eine Boeing im Gleitflug zu einem eurer Feinde mit den entsprechenden Folgen. Also, bis dann. Bleibt gesund. Auf dass alle eure Segelflüge erfolgreich sind und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven.